Schön. Yes, Ärmel hoch. Deswegen trage ich kurze Ärmel, aber lange Hosen. Noch geht es mit der Temperatur, oder? So? Ja. Okay, gut. Wir schauen mal, ob wir irgendwann Ventilatoren aufstellen oder so. Wassersprühe. Habt ihr denn alle einigermaßen gut geschlafen, ausgeschlafen? Soweit, okay. Ja, okay. Was ist los? Okay, also ich bin heute, okay, ich muss ehrlich sein, ich bin heute früh auch irgendwie um 5 aufgewacht und lag dann halt da und es war hell und ich lag da. So, Alter, was ist los? Hab dann irgendwann ein Bettlaken vor mein Fenster gehängt, dass es endlich dunkel wurde und ich noch ein bisschen schlafen konnte. Not macht erfinderisch. Okay. Ich freue mich voll, hier zu sein. Ich habe ein cooles Thema, über das ich mit euch reden darf. Wer mich jetzt noch nicht ganz so gut kennt, ich bin Lucien, ich bin 23 Jahre jung, studiere Theologie und darf hier in der Chapel arbeiten. Mein Team und ich, wir sind da, um Menschen auf dem, wir nennen das Herzensweg, zu begleiten. Der Herzensweg, das sind Schritte, die du gehen kannst hier in der Chapel und in deiner persönlichen Nachfolge von Jesus, in der Jüngerschaft, also um es einfach zu machen. Es kann sein, dass du vielleicht in den Herzschlag gehst, der ist jetzt, also heute tust du es nicht, aber vielleicht gehst du in eine Kleingruppe, entscheidest dich da, wo mit dabei zu sein, oder du entscheidest dich, dass du in einem Team mitarbeiten möchtest, oder gehst zu unserem Herzschlag-Wochenende. Also wir haben wirklich viele Angebote, von denen wir uns nicht erhoffen, dass du so viel Zeit wie möglich in der Treppe verbringst und wir dich binden, sondern dass du Gewinn davon hast letztendlich, dass du Gewinn hast für dein persönliches Leben, deinen Glauben und deine Lebensweise als Nachfolger von Jesus. Amen. Darum soll es heute tatsächlich auch gehen in meiner Predigt, weil wie Bianca schon gesagt hatte, befinden wir uns in der One Love Predigtserie mit einem echt langen Titel. Und One Love, so zur Erklärung, wenn ihr so sagt, was ist das überhaupt? Das ist ein Netzwerk von Gemeinden in der Region Nürnberg und die treffen sich ab und zu, die tauschen sich aus, so hey, wie macht ihr denn hier Kirche, wie geht ihr damit um und so weiter und man kann einfach voneinander lernen und eine Sache, die wir eben so als auch ja, Zeichen der Einheit gemeinsam machen, ist die Predigtserie einmal im Jahr und zum Beispiel den Serve Day auch, also nächste Woche Freitag, oder diese Woche, je nachdem, der 16. Juni, falls du noch nicht angemeldet bist, Chapel Serve Day, komm vorbei, es wird cool. Yes, mein Thema für heute ist Übung macht den Meister. Altbekanntes Sprichwort. Wenn wir jetzt aber so drüber nachdenken und das mit dem Glauben verbinden, so geistliche Übungen, spirituelle Disziplinen, denkt man sich vielleicht so, okay, was ist das jetzt? Ja. Aber wenn wir so an Olympia denken, dann hilft uns das vielleicht, weil bei Olympia geht es ja um den Sport. Ja? Also es wird Sport gemacht und wir haben verschiedene Disziplinen. Wir haben Schwimmen, Kugelstoßen, Radfahren, Speerwerfen, Biathlon bei den Winterspielen und so weiter und so fort. Also eine riesen Palette, was da einfach getan wird. Letztendlich ist es aber egal, welche Disziplin du ausübst, du machst Sport. Es geht um den Sport. Ja? Und genauso ist es auch bei den geistlichen Übungen. Bei geistlichen Übungen geht es um Gott. Ganz einfach, weil sie halt geistlich sind und nicht olympisch. Fand ich nicht so. Okay, anyway. Danke für den Lachen. Wir schlagen unsere Bibeln auf zu 1. Timotheus 4. Da sehen wir das auch nochmal. Da schreibt Paulus an Timotheus. 1. Timotheus 4. Ich komme aus so einer Gemeinde, da hatten alle ihre Bibel immer so mit am Sonntag. Und dann, wenn man sagt, schlag die Bibel auf, dann ging das große Rascheln los. Das war echt lustig. Aber ja, das Scrollen ist auch okay. Also, die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zur Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung ist zu wenigen Nütze, die Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des Jetzigen und des Zukünftigen. Wenn Paulus hier sagt, übe dich, dann meint er zu Timotheus so viel wie, hey, trainiere. Also das Wort, das da steht im Grundtext, im Griechischen, ist gymnaso. Das kommt vielleicht ein bisschen bekannt vor, so ins Gym zu gehen zum Beispiel. Heißt eigentlich nackt trainieren. Also das haben die damals gemacht, da ging man in ein Gymnasium. Die Männer haben sich dann ausgezogen, mit Oliven eingerieben und dann trainiert. Das dann nachher noch so abgeschabt mit so einem Stein. Spannende Vorstellung. Ich weine ja schon manchmal, wenn ich im Fitnessstudio hier bin und die Leute angezogen trainieren und dann nicht desinfizieren, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Anyway, Gymnaso heißt, sich zu üben. Und wenn Paulus hier sagt zu Timotheus, hey, übe dich in der Gottesfurcht, dann heißt das nicht, dass Timotheus Angst haben soll vor Gott, sondern, das ist ein bisschen ein altes Wort, Gottesfurcht, letztendlich heißt das so viel wie ein gottgefälliges Leben zu leben. Ja? Also eine Lebensweise zu praktizieren, die Gott ehrt, die ihn verherrlicht und in der sich meine Liebe zu Gott persönlich ausdrückt. Das schreibt Paulus hier. Und warum ist es wichtig? Weil daran ist das Versprechen des Lebens, jetzt und auch in der Zukunft. Also sagt er, die körperliche Übung, die ist zu wenig nütze, nicht sie ist nicht nütze, sie ist weniger nütze, aber das Geistliche, die geistlichen Übungen, wo du Zeit verbringst mit Gott, das ist nütze jetzt und aber auch in der Zukunft, weil deinen Strandkörper wirst du nicht mitnehmen, wenn du stirbst, der bleibt, der wird zu Dünger, aber wenn du dich geistlich übst, dann ist diese Beziehung, die du kultivierst mit Gott und düngst, dann nimmst du diese Beziehung genauso mit in die Ewigkeit als Nachfolger von Jesus. Und darum geht's. Und vielleicht sitzt du jetzt auch hier und meinst, okay, ich bin jetzt aber noch nicht so mit Jesus unterwegs, skeptisch und irgendwie Disziplinen, das klingt doch so voll wie ihr Christen, ja, so, ja, 10 Gebote und irgendwie so eine Liste von Regeln einhalten, dass man dann am Ende gut dasteht und ein gut frommes Leben hat und die Omi sich freut. Aber nein, darum geht's nicht, weil wir Christen, wir sehen uns als Nachfolger von Jesus. Und Nachfolger von Jesus heißt, dass wir Jünger sind, also wortwörtlich Schüler eigentlich, und von ihm lernen dürfen. Ja? Wir dürfen Jesus anschauen und lernen von ihm als unserem Rabbi, unser Lehrer. Wir schauen mal in die Bibel, weil da redet Jesus selbst darüber. Meine starken Männer können gleich mal vorkommen. In Matthäus 11, Vers 29, sagt Jesus, ganz bekannter Vers, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen, demonstriere ich das jetzt einfach mal. Ihr dürft mal hoch. Also, wir lesen diese Stelle und wir hören sanftmütig, demütig, Ruhe, leicht. Und wir denken, oh, Leben mit Jesus ist so schön. Leben mit Jesus ist leicht. Aber das ist nicht, was dort steht, was es eigentlich heißt. Weil, wenn wir von sprechen, dass, wenn Jesus sagt, ein Joch auf sich nehmen, dann meint er in seinem jüdischen Kontext, dass wir von einem Rabbi lernen, also das hieß das damals, eine Lebensweise von einem Rabbi zu lernen. Und das heißt auch, dass wir eben so anfangen zu leben wie er. Jesus ist der Trainer, ja? Er hält dir nicht das Gewicht, sondern er sagt dir, hey, guck mal hier, ungefähr so 30 Grad, der Uwe hat es mir vorhin erklärt, schön nach hinten, ja? Und dann wird die Sache auch, ja? Und Jesus guckt nicht nur zu, und ermutigt dich nicht nur, sondern er schaut auch, hey, guck mal, Junge, du bist eigentlich bereit. Komm an, wir probieren mal ein bisschen mehr hier. Wir packen noch mal ein bisschen drauf. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Ja, 30 Grad, schön nach hinten. So, und dann wird das. Okay, danke schön. Ihr dürft es wieder nehmen. So, Applaus für die zwei. Also, Joch auf sich nehmen und lernen. Was wirklich wichtig ist bei dem Ganzen, ja, in dieser Lebensweise auch von Jesus, wenn wir uns ihn anschauen und schauen, was er gemacht hat und dann das Gleiche tun, dann ist wichtig, dass es nicht um die Disziplin selbst geht, sondern es geht letztendlich um Gott. Ja? So wie es bei Olympia um den Sport geht, geht es bei geistlichen Übungen um Gott. Der US-amerikanische Autor und Pastor John Mike Comer hat dieses Bild von geistlichen Übungen verglichen mit einem Weinspalier. Das seht ihr hinter mir auf dem Bild. Das ist ein Spalier, also da sind Pfosten drin, da sind Drähte zwischendrin und daran wächst der Wein letztendlich hoch. Ja, an diesem Spalier. Ich musste das Wort auch erst googeln. Ich konnte es nur auf Englisch. Aber das ist letztendlich der Zweck von einem Spalier, dass der Wein gesund, stabil wächst. Ja, es gibt Halt. Kein Weinbauer der Welt wird ein Spalier aufstellen und sagen letztendlich, ah, so ein schönes Spalier. Hier die Pfosten, die sind kerzengerade und diese Drähte, die sind so schön parallel und stramm. Ja, jetzt bin ich guter Weinbauer, ich habe ein schönes Spalier gebaut. Darum geht es dem Bauer nicht. Weil das Spalier ist ja nur eine Hilfe für ihn, beziehungsweise die Pflanzen. Und was er eigentlich möchte, ist, dass er Frucht hat von seinem Weinberg. Ja, darum geht es letztendlich, wenn er ein Spalier aufbaut. Und genauso ist es mit geistlichen Übungen, weil die Übungen sind nicht zum Selbstzweck da, sondern die Übungen erfüllen die Hilfe, dass unser Leben stabil wird, dass wir Halt haben und dass wir letztendlich hinwachsen zu Gott und Frucht sehen können, indem wir Frucht schmecken können, Gott erleben, Gott begegnen durch verschiedene Arten und Weisen und letztendlich auch Frucht bringen. Jetzt haben wir als Christen nur leider so ein kleines Problem. Das Problem ist, wir sind Menschen. Wo viele Menschen sind, gibt es viele Meinungen, viele Denken. Also so frag zwei Christen, du hast drei Meinungen. Und Menschen sind einfach unterschiedlich. Und deswegen ist es für Menschen auch komplett anders, wenn sie sagen, wenn sie davon reden, dass sie glauben und ihren Glauben leben, dann kann das für eine Person hier heißen, was für Person 2 was ganz anderes bedeutet. Also wir sind da unterschiedlich, auch in unserer Persönlichkeit ganz einfach. Deswegen habe ich eine kleine Hilfe mitgebracht, dass es uns einfach so dient, das ein bisschen zu veranschaulichen und zu verstehen, hey, guck mal, da ist mehr, als du vielleicht kennst, wie du Glauben auslebst. Es gibt da so ein Buch, die 3 Farben deiner Spiritualität, ironischerweise geschrieben von Christian Schwarz. Schwarz ist keine Farbe davon, sondern wir haben Rot, Grün und Blau. Und ihr seht das hier hinter mir gleich, genau, also da gibt es das Gute, das Wahre und das Schöne, das sind so 3 Kategorien, die alle so ein bisschen aneinander übergehen und da kann man ungefähr dann die verschiedenen Stile einordnen. Also wir haben hier rational, rechtgläubig, bibelzentriert, missionarisch, asketisch, enthusiastisch, mystisch, sakramental und sinnlich. Ich kann nicht über Kopf lesen, musste die lernen, aber wir sehen hier, wir haben eine Spannbreite, wir haben verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Stile, wie Menschen glauben, leben. Ja? Also zum Beispiel die Rationalen, die verstehen Gott vor allem über ihren Verstand. Die gucken in den Himmel und sehen, boah, dieser Gasball dort, krass. Und die Erde kreist um diesen Gasball im perfekten Abstand, dass hier Leben entstehen kann. Und außerdem gibt es noch die ganzen anderen Planeten, die dieses System in Balance halten. Und was für ein Gott steckt dahinter, der dieses System geschaffen hat? Ja, ich bin so einer. Und dann haben wir Leute, die eher den enthusiastischen Stil leben. Und das ist ja so ein bisschen Chapel-mäßig. Ja, Chapel, wir sind eine eher enthusiastisch lebendere Gemeinde, dass du dies, wir lieben es, Gott zu erleben. Wir lieben es. Wir heben die Hände im Lobpreis. Wir beten in Sprachen. Wir prophezeien. Und alle Welt muss das Wort Gottes hören. Halleluja. Come on. Yes. Amen. Church. Yeah, so good. Yeah. Enthusiastischer Stil. Es gibt auch noch andere, wie zum Beispiel Sakramentale. Ist vielleicht ein bisschen weniger geläufig hier so im freikirchlichen Kontext, aber da ist vor allem sehr wichtig, dass man Symbole hat, dass man Sachen hat, woran man sich ja festhalten kann, wo man Gott durch diese Tätigkeit oder ein Symbol hindurch sieht, dass das Abendmahl als Sakrament oder eine gewisse Liturgie, Lieder aus dem Buch, eine feste Struktur. Leute, die im sakramentalen Stil eher aufgehen, die mögen sowas. Und dadurch begegnen sie auch Gott. Es kann genauso lebendige Gottesbeziehung sein. Auch wenn Leute aus dem enthusiastischen Repertoire eher so denken, wow, was ist das denn für ein Glaube? Ja, aber auch umgekehrt. Ne? Wir müssen also verstehen, vor allem, dass es alles gleichwertig ist. Es ist ein Reifekriterium, ob ich jetzt mir das anschaue und dieses Ding benutze, um zu sagen, ach cool, ich bin enthusiastisch, perfekt und so bin ich. Das ist nicht so. Du bist nicht was, du hast höchstens einen Stil. Weil wenn wir so reden, dann ist es der Mystiker, der Bibelzentrierte und alle sind schön in ihren Schubladen und da bleiben sie. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir lernen. Ein persönliches Beispiel von mir, ich bin in einer eher ja, rationalen, bibelzentrierten Gemeinde aufgewachsen. Wort Gottes, ich habe hier diese Bibel mit 14 Jahren geschenkt bekommen. Palmarum 2014 zu meiner Konfirmation. Ist mein Name in Goldschrift drauf, Goldschnitt, Elberfelder Bibel, also Schwarzbrot. Und dann ging es los. Also, weiß Bescheid. Ne? Und aus dieser Gemeinde hinaus kam ich in eine charismatische Gemeinde, als ich mal ein Auslandsjahr gemacht habe. Und ich war in dieser charismatischen Gemeinde und dachte mir so, Alter, das ist echt komisch, was ihr hier macht. Ja, ich dachte mir, wow, die stellen sich ja voll da, wie sie so dort stehen und die Hände heben. Und wow, das ist echt weird. Wie kannst du nur? Ja, wie kannst du Gott die Show hier rauben? Aber ich war auch in gewissem Maße offen. Nicht zuletzt, weil halt meine Gasteltern auch in diese Gemeinde gingen und irgendwie sollte die Beziehung natürlich auch gut gehen. Also habe ich viel Fragen gestellt. Bin quasi hin, so, hey, ich bin der Lucian. Sag mal, was du da so machst. Du betest schon Jesus an, oder? So, ja, oh, danke. Gut, nice, das erleichtert mich. Aber so, was ist das denn? Was machst du denn da? Und wozu? Und was passiert dabei mit dir? Und so kam ich ins Gespräch. Und siehe da, die Leute begegnen Gott durch diese Art und Weise von Anbetung oder ja, was vielleicht auch irgendwie komisch aussieht oder wie sie reden, wie sie schreien, was auch immer. Aber das ist eine Art und Weise, Gottes Dienst, Leben mit Gott zu leben. Und ich wurde auch offener. Ich habe mir gedacht, okay, das klingt irgendwie schon cool, so lebendig und Gefühle sind ja prinzipiell gut, hat man mir nicht so gelehrt, aber ich frage auch einfach mal Gott, was er davon hält. Und hörendes Gebet habe ich rausgefunden, hey, das funktioniert zum Beispiel. Ja, ich kann Gottes Stimme wahrnehmen. Voll cool. Ich kann mich freuen an Gott. Ich kann das auch ausdrücken, auch wenn das noch ein bisschen komisch ist und ich mir so denke, was denken die Leute um mich herum? Aber so mittlerweile wurde ich so ein bisschen lockerer auch, so jetzt konkret Beispiel im Lobpreis und ein bisschen mitgewirkt, ein bisschen mitgetanzt, ja, und dann irgendwann, hey, Macarena, nein, aber letztendlich konnte ich verstehen, so, hey, voll cool, da gibt es ja eine komplett andere Facette von Leben mit Gott, für die ich so blind war, einfach weil ich nur hier Bibel, Lehre, das eine gesehen habe. Aber mein Blick hat sich erweitert. Ich habe Scheuklappen nach und nach ablegen können, wurde zum enthusiastischen Stil bekehrt. Nicht, sondern ich habe mich ausgeweitet. Ich liebe immer noch Gottes Wort. Ich liebe es, Gott rational zu erfassen. Ich liebe es, die Bibel zu studieren. Und Lehre ist wichtig. Aber es gibt noch so viel mehr. Und hey, come on. Ich kann Gott auch anders begegnen als nur in meinem Hirn da oben. Das wäre nämlich gefährlich, wenn wir unseren Stil zu dem Stil machen, also vielleicht auch vergöttern und zu einem Götzen machen und das dann die einzige Art und Weise ist, wie man Gottes Beziehung zu leben hat. Und da kommen dann ganz schreckliche Worte raus, die alle auf Ismus enden und die alle Schwächen haben dann so einen Ismus, wenn sie gefährlich sind, also sowas wie Emotionalismus, Dogmatismus, was gab es noch? Den Sakramentalismus, den Ikonoklasmus, der lässt das eine Ausnahme, aber ihr versteht das Bild, ne? Also alles kann irgendwie gefährlich werden, wenn es überbetont wird, weil dann fangen wir an, eben andere Stile zu verurteilen und unseren als einzig richtigen anzusehen. Meine Verlobte und ich, wir hatten mal so eine Phase, da haben wir viel Gleiches gemacht auf unseren Dates. Da war so ein Date, ein Spaziergang und dann haben wir noch Abendbrot gegessen und dann haben wir uns nett unterhalten und es war eigentlich cool. So, es war schön beim ersten Mal. Beim zweiten Mal war es auch noch echt schön und beim dritten Mal ganz okay und beim vierten Mal und irgendwann haben wir so gemerkt, also irgendwie ist so ein bisschen die Luft raus jetzt und es wird ein bisschen komisch routiniert. Meine Verlobte ist hoch initiativ, freiheitsliebend. Und sie meinte so, hey, das muss anders, das geht nicht mehr. Und ja, haben wir also angefangen, Sachen anders zu machen. Weil, hey, es ist noch so viel mehr an Beziehungen da. Ich kann so viel mehr tun, eine Person so viel anders kennenlernen, wenn ich Abwechslung habe. Ja, ich habe sie dann mal zu so einem Laden mitgenommen in Nürnberg, der macht nur Kekse. Und so richtig große, warme Kekse. Und dann saßen wir halt da auf der Parkbank mit unserem Kaffee und unserem Keks. Und es war total kalt, wir haben uns den Hintern abgefroren. Aber es war cool, weil wir haben Kekse gegessen zusammen. Und ich meine, es ging ja nicht um die Kekse letztendlich, ja. Auch gut, aber es ging ja um die Person, die neben mir saß, mit der ich die Kekse gegessen habe. Und letztendlich war es so cool, dass wir Kekse gegessen haben, weil es war anders. Und das haben wir noch nie gemacht. Und es war einfach eine tolle Erfahrung gemeinsam, die wir erlebt haben. Amen. Cookies. Also, wir sollten aufpassen, dass wir unseren Stil nicht zu dem Stil und einem Götzen machen, sondern es geht letztendlich um Gott, der im Zentrum von diesem Rad da ist, dieser Stile. Und außen herum nähern wir uns dem Zentrum, das bleibt und feststeht. Also, wenn du hier sitzt und dir denkst, irgendwie bin ich ein bisschen unzufrieden in meiner Gottesbeziehung, dann probier doch vielleicht mal was Neues aus. Ja, mach mal was anders. Wir Kekse essen mit Gott, come on. Ja, es gibt so viele Arten und Weisen, wie wir uns Gott nähern können. Das ist so individuell. Aber bitte fang nicht an, jetzt irgendwie Tarotkarten zu legen und so mit Gott zu kommunizieren, weil es ist ja auch ein Weg, oder dich auf Gräber zu legen von Heiligen, um dort Gott näher zu sein. Da gebe ich dir eine Ohrfeige nachher, ja? Weil das ist magisches Denken, Quatsch, nicht biblisch und Synkretismus hat mit Christentum nichts zu tun. Nur als Disclaimer. Also, dass wir das jetzt klargestellt haben, bringe ich mal ein paar gute biblisch-christliche Beispiele mit. Und wir schauen einfach mal in die Bibel kurz. Da spricht Jesus wieder, wie er es oft tut. Zu Matthäus 6, Vers 16, wo Jesus wirklich konkret von einer Praxis spricht. Da sagt er nämlich, wenn ihr fastet, dann setzt keine wehleidige Miene auf, wie die Heuchler. Worum geht es Jesus? Ums Fasten, beziehungsweise wie wir fasten. Aber er sagt, hey, wenn ihr fastet. Und er meint nicht, falls ihr mal fasten solltet, eventuell, wenn es euch gerade beliebt, sondern er meint das wenn zeitlich. Also wenn die Zeit gekommen ist, zu der er fastet, dann macht das und das. Ja, also er geht davon aus, dass gefastet wird. Also es ist selbstverständlich. Ja. Nur so als Punkt, dass ihr auch wisst, hey, das Zeug ist wirklich da drin und nicht nur irgendwie mein Hirngespinst. Also, ich habe mal was mitgebracht. Eine Tabelle von Dallas Willard, das ist ein US-amerikanischer Philosoph. Der hat geistliche Übungen so unterteilt in zwei Kategorien. Das sind einmal Übungen der Hingabe und Übungen der Enthaltsamkeit. Ihr könnt die Tabelle gerne ganz genau. Cool. Ich werde einfach mal ganz kurz zu jeder was sagen, dass ihr euch so ein Bild machen könnt. Natürlich ist es auch nicht vollständig, aber zum Beispiel haben wir bei Enthaltsamkeit die Abgeschiedenheit. Also du verzichtest auf Menschen und prinzipiell sehr viel, was um dich herum passiert, um Zeit mit Gott zu verbringen, nicht um irgendwie PC zu spielen alleine. Der Sabbat, du verzichtest auf Arbeit. Das kann für jeden anders sein, was Arbeit ist und nicht ist. Aber ein ganzer Tag, keine Arbeit und Leben und in Gottes Gegenwart und Regeneration. Stille, du verzichtest auf Sprache. Fasten, du verzichtest auf Nahrung. Und ein einfaches Leben. Du überlegst dir, wir hatten eine tolle Predigtserie dieses Jahr, über genügsames Leben. Du überlegst dir, hey, meine Ressourcen, wie ich mit meiner Zeit umgehe auch, ist es ein genügsamer Lebensstil oder will ich mehr haben? Auf der anderen Seite sind es Übungen der Hingabe. Das ist ein bisschen aktiver, ne? Wie der Name schon sagt. Also hier lernen und lehren, das machen wir jetzt. Ich lehre, ihr lernt sehr hoffentlich. Und es kann sein, dass wir die Bibel studieren, dass wir uns wirklich reingraben, ins Wort Kommentare zu lesen und da wirklich Schüler sind. Anbetung kann so unterschiedlich aussehen, kann aussehen, dass du Gitarre spielst, kann aussehen, dass du singst, Gott mit deinen eigenen Worten anbetest oder dass du vielleicht auch irgendwas schaffst, ein Bild malst, wenn du kreativ bist oder, keine Ahnung, eine Holzskulptur schnitzt, aber alles, was du tust, zur Ehre Gottes, aktiv. Die Bibel lesen, das ist quasi, ja, nicht das Studium, aber das Lesen, das Erleben, das, you know, tägliche, vielleicht mit einem Kaffee früh, sitzt du dort und lass das auch mal auf dich wirken, weil das Wort ist lebendig. Dann haben wir die Hingabe des eigenen Lebens. Das sind, ja, du selbst, deine Zeit, vielleicht auch Ressourcen, aber vor allem wirklich der Dienst an den Menschen und dadurch auch der Dienst an Gott. Muss nicht in der Chapel sein, kann auch irgendwo anders sein, dass du sagst, hey, ich will mich hier einbringen und ehrenamtlich dabei sein. Gebet, auch wieder so vielfältig. Es gibt hörendes Gebet, es gibt biblisches Gebet und so weiter. Komm in unseren Freiraum, der ist hier hinten. Du kannst nach dem Gottesdienst für dich beten lassen. Du kannst auch zu unseren geleiteten Gebetszeiten kommen, wo wir verschiedene Gebetspraktiken haben und da einfach mit dabei sein. Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, das haben wir nachher im Foyer, wenn wir einen Kaffee trinken, das haben wir, wenn wir uns mit den Kumpels treffen, das haben wir, wenn wir Zeit mit der Familie verbringen, ja, also da auch ganz viele Arten und Wege. Für die verheirateten Paare gibt es nochmal eine besondere Art der Gemeinschaft. Der erste Gottesdienst hat auch nicht gelacht. Yes. Letztens dann noch das Bekenntnis der Schuld. Also, dass ich hingehe zu einem Menschen und sage, hey, guck mal, ich habe da Mist gebaut. Und ich sage es euch, Leute, das ist so wohltuend, Balsam für die Seele, wenn ich zu meinem Kumpel gehe oder wenn ich zu meiner Verlobten gehe und sage, hey, du, boah, ich habe da echt Mist gebaut. Und ich dann gesagt bekomme, hey, okay, danke, dass du sagst, aber dir ist auch vergeben und mach dich da nicht fertig. Nicht nur, dass ich es von Gott höre und es weiß, mir ist vergeben, sondern das nochmal von Menschen zugesprochen bekommen ist, der Hammer und macht so frei. Wärmste Empfehlung. Also, ihr seht, es gibt so viel und ihr könnt die Tabelle mitnehmen und da euch das anschauen und mal überlegen, hey, wo kann ich vielleicht mal was anderes machen? Ja, Freude am Beten, toller YouTube-Kanal, wo einer durchgeht und verschiedene Gebetsarten erklärt, auch wenn ihr da wachsen wollt. Also wir sehen sehr viel, was entstanden ist in 2000 Jahren Kirchengeschichte und wie Leute Gott erleben und mit ihm zusammen Beziehungen haben. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir so, oh Mann, jetzt muss ich ja noch mehr machen und diese Übung und jenes und das. Nee, eigentlich nicht. Also es geht nicht darum, dass du mehr machst, sondern in Nachfolge von Jesus, also eine Lebensweise, die Gott ehrt, geht es eigentlich darum, weniger zu machen und sich auf das Wichtige zu fokussieren. Ja? Also, dass du dich auf Sachen fokussierst, die Ewigkeitswert haben, nicht auf Sachen, die in diesem Leben Wert haben. Du sollst nicht komplett asketisch leben, weil das wäre auch wieder einseitig, aber überlegen, hey, guck mal, was macht es mit mir? Welche Lebensweise lebe ich? Und ist diese Lebensweise ewigkeitswertend? Ja, also wie gesagt, die körperliche Übung hat Nutzen, aber auch nur wenig, weil den Körper nimmst du nicht mit. Also schau mal, wie viel Zeit verbringst du am Handy, Netflix oder auf deinem Kopfkissen? Ja? Nicht, dass diese Dinge schlecht sind, das ist auch cool, es bringt Unterhaltung und Information, aber es ist einfach so eine gewisse Weisheit gefragt, so hey, womit verbringe ich meine Zeit, was prägt meine Lebensweise als Nachfolger? Letztendlich brauchen wir da Balance. Ja? Und letztendlich brauchen wir kleine Schritte. Du solltest nicht die 50 Kilo Hantel nehmen und anfangen, zerbrechen und merken, oh, ist ja alles blöd, ich lasse es lieber. Nein, du musst langsam anfangen. Nimm vielleicht nur die Stange. Ja? Also bete mal 5 Minuten. Lies mal 2 Verse mehr pro Tag. Lies vielleicht überhaupt mal die Bibel täglich, dafür ein bisschen weniger. Aber lass es wirklich zu einer Lebensweise werden und nicht nur zu einem Punkt einmal im Leben und dann wieder sein. Ja, also wir brauchen Qualität, Quantität, beides muss in einer Balance sein. Um das jetzt auch mal praktisch zu machen, werden wir eine geistliche Übung jetzt gemeinsam durchführen und 5 Minuten fasten. Nein, wir werden Zeit in der Stille verbringen. Wir nehmen uns jetzt Zeit und werden Gott in Stille begegnen. Und es ist so, dass ich euch jetzt nicht irgendwie anleite oder sowas und sage, hey, stell dir vor, wie du vor Jesus stehst und was sagt er, was tut er, sondern unvermittelt, also ohne Vorgabe, ohne dass du dir irgendwas denkst, Gott irgendeine Frage stellst. Du hältst die Klappe, du bist einfach nur da bei Gott. Das werden wir tun, indem wir gleich die Augen schließen werden und indem wir ruhig atmen. Und es werden so Gedanken kommen, auf jeden Fall. Aber die darfst du erstmal anschauen. Nicht in Panik verfallen, weil ich denke ja was und ich soll aber nichts denken und jetzt denke ich drüber, dass ich nichts denken soll und ah. Nein, du kannst den Gedanken kommen sehen, vielleicht auch kurz anschauen, aber ihn auch wieder ziehen lassen. Letztendlich kreide ich so dran fest. Und wie gesagt, es ist eine Übung, es muss nichts perfekt klappen. Erwarte auch nicht, dass irgendetwas passiert, nicht weil es gleichgültig ist, sondern weil du einfach bist. Und dann schauen wir einfach mal, was Gott tut. Okay? Gut, also wir schließen alle die Augen. Setzt euch ein bisschen gut hin, gerade so, nicht zu bequem, ihr sollt nicht einschlafen letztendlich. Und dann atmen wir einfach mal tief ein. Aus. Und viel Spaß. Okay, wir dürfen so langsam wieder zurückkommen. Das waren jetzt 2,5 Minuten. Wer hatte mit ablenkenden Gedanken zu tun? Ja. Wow, krass, viele nicht. Respekt. Ja. Vielleicht seid ihr eingeschlafen. Hi. Also, ja, wie gesagt, na, wenn du Gedanken hast bei sowas, dann heißt es einfach, dass du menschlich bist. So, ja, was gibt es zum Mittag? Was steht morgen an? Arbeitsschule, Uni? Ja, das ist komplett normal. Das heißt, dass wir Übende sind, ja, dass wir wohin wachsen, das, was noch ungewohnt ist. Und auch wenn du dir jetzt gedacht hast, ich halte diese Stille nicht mehr aus, alles ist still, ich kann nicht still sein vor Gott, ich muss immer was tun, reden, machen, dann ist das deine Herausforderung, dein persönlicher Bereich, wo du reinwachsen kannst. Und es ist wunderschön, weil es ist ein Weg, ja, es ist nichts perfekt können. Also, nimm die leichte Hand, fang easy an. Ja, nimm dir Zeit, sei dir gnädig, weil letztendlich, wie gesagt, es geht nicht um die Sache. Es geht darum, dass wir eine Lebensweise haben, die einfach zentriert ist, die fokussiert ist auf unseren Gott. Dass wir uns Jesus anschauen und merken, wow, so hat er Gottes Beziehung gelebt und dem nachfolgen, dass wir Schüler sind und lernen und ja, dadurch erfüllt werden. Ja, also nochmal dieses Beispiel vom Weinberg. Wir wollen nicht das Spalier, wir wollen die Frucht am Ende. Wir wollen eine Person, wir wollen Gott, ihn schmecken und sehen und wir wollen selbst so werden wie er. Wir wollen genauso sein und Frucht bringen. Weil das ist unser Auftrag hier auf der Erde. Gottes Willen tun letztendlich, indem wir zu ihm hinwachsen. Und das darfst du jetzt mitnehmen nach Hause. Du darfst die Übung vielleicht heute Nachmittag nochmal machen. Du kannst einfach mal googeln. Geistliche Übungen, Gebet der Stille, irgendwas, Anbetung. So viel gibt es da draußen. Und du darfst echt schauen, hey, was fehlt mir vielleicht? Wo sehne ich mich nach mehr? Und was kann ich vielleicht auch einfach mal ausprobieren? Und es muss ja nicht sofort klappen und dein Ding sein. Aber schau doch mal. Ess Kekse mit Gott. Ja, verbring mal anders Zeit mit ihm. Und wag dich rein in Neues. Streck dich aus. Lass die Sachen, die schon immer funktioniert haben, brich auf und geh halt mal rein. Mach die Tür auf in diese Schatzkammer, diese Schätze der Lebensweise als Nachfolger von Jesus und diese tollen Arten und Weisen, wie wir ja, mit Gott in Beziehung treten können. Amen. Weil wir praktisch sein wollen, bleiben wir das auch. Jetzt kommt das fast, nein, Spaß. Wir werden jetzt nochmal Zeit verbringen in der Anbetung und wir werden zu unserem Gott singen. Wir werden ihn preisen für wer er ist, für was er getan hat. Und dazu wird uns unsere Band jetzt mit reinnehmen.